So, heute sind wir beim zweiten Johannesbrief. Ich denke, Zusammenfassung des ersten und des zweiten und dritten, dann werden wir irgendwann später zusammen haben. Und heute predige ich über den kompletten zweiten Johannesbrief. Dieser zweite Johannesbrief habe ich bei meiner, dass ihr kontrollieren könnt, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Kriegt Bibeln. Dieser zweite Johannesbrief ist offensichtlich überhaupt nicht 100% gesichert, dass er von Johannes auch geschrieben wurde. Aber es deutet viel darauf hin, dass er es geschrieben hat. Unter anderem, weil Stil und Wortschatz mit dem Johannesevangelium und mit den beiden anderen Johannesbriefen übereinstimmen. Ich fange einfach mal an und gehe Vers für Vers durch. Vers 1 im zweiten Johannesbrief. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Ich muss gestehen, seit ich Bibel lese, habe ich diesen Brief bestimmt schon oft gelesen, aber ich habe mir noch nie solche Gedanken darüber gemacht, wie jetzt, wo ich in der Predigtvorbereitung war. Und insofern, ich habe mir da nie groß Gedanken darüber gemacht, was da steht, dass der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder schreibt. Aber bei der Recherche hat sich dann ergeben, also der Älteste ist so ziemlich sicher der Johannes. Und einmal der Älteste zu dem Zeitpunkt, als der Brief geschrieben wurde, war Johannes wohl einer von den ältesten Jüngern. Einer, der auch die anderen am längsten überlebt hat, also tatsächlich an Altersjahren einer der Ältesten. Gleichzeitig als Apostel auch für die damalige Gemeindebewegung, für die Jüngerschaft, ein Apostel und Ältester. Also in doppelter Hinsicht der Älteste. Und die auserwählte Frau ist auch interessant. Es gibt drei Auslegungen dafür, wer die auserwählte Frau und ihre Kinder sein könnten. Das eine könnte sein, dass einfach die Jünger Jesu als Braut Christi angesprochen werden und die, die neu dazugekommen sind, dass das die auserwählte Frau ist. Es könnte aber auch sein, dass es sich ganz konkret um eine Frau handelt. Interessant ist, dass im griechischen Urtext steht Kuria und Kuria ist die Entsprechung für das aramäische Martha, entspricht wiederum dem hebräischen Martha mit H. Und bedeuten tun diese Worte alle Herrin. Also es könnte durchaus sein, dass das eine Frau ist, eine einzelne Person, die ihr kennt, die zufällig Martha heißt. Ich meine, so eine begegnet uns auch im Lukas-Evangelium. Könnte sein, dass das die ist und dass sie leibliche Kinder hat. Dass die auserwählte Frau und ihre Kinder, nämlich diese Martha und ihre Kinder sind. Oder es könnte sein, dass diese Martha einer Gemeinschaft vorgestanden hat und dort Jünger waren, weitere. Es ist ja auch, haben wir schon in letzter Zeit öfters gehabt, mit Elternschaft, Vaterschaft im Geiste und dass man dann auch Kinder hat im Geiste. Das könnte alles sein. Also es ist nicht eindeutig. Aber es deutet doch einiges darauf hin, dass es tatsächlich an eine Frau ist. Das sehen wir auch im folgenden Text dann. Auf jeden Fall schreibt er, dass er sie in der Wahrheit liebt. Und das ist diese Wahrheit Gottes. Und in dieser Wahrheit Gottes leben die Jünger durch die Bekehrung der Agape. Die Bekehrung haben Jünger erst die Möglichkeit der Agape-Liebe. Und diese Agape-Liebe, diese Gottesliebe, das ist die Liebe in der Wahrheit. Das ist nicht die Liebe aus Lust oder die familiäre oder Filio, die freundschaftliche Liebe, sondern es ist tatsächlich die Liebe Gottes. Und in dieser Liebe liebt er diese Frau. Und nicht nur er allein, sondern alle, welche die Wahrheit erkannt haben, lieben diese Frau. Und das finde ich eine enorme Ermutigung, eine schöne Zusage, dass wenn ich Teil der Familie Gottes bin, dass ich weiß, aber Millionen lieben mich, weil ich ihr Bruder bin, in der Agape-Liebe. Ich kann hier reingehen und ich weiß, so ihr in der Wahrheit lebt, liebt ihr mich. Und jeder von euch darf wissen, er hat Millionen Geschwister, die sagen, keiner liebt mich. Das ist eine tolle Zusage, dass alle, die in der Wahrheit leben, die lieben dich. Und ich habe es wirklich erlebt, früher, wo ich unterwegs war, internationale Kongresse oder so, da sind mir Menschen begegnet, deren Sprache habe ich nicht ansatzweise verstanden. Die haben Aussehen und Stil gehabt, der nicht ansatzweise meiner war. Aber da war eine Verbundenheit, eine Liebe, die es so in der Welt nicht gibt. Und das ist wunderbar. Und deshalb kann der Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, dieser auserwählten Frau sagen, dass nicht nur er sie liebt, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Vers 2. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Und auch das ist eine wunderbare Zusage. Diese Wahrheit, die bleibt in uns und wird mit uns sein in alle Ewigkeit. Es ist nicht so, wie in einer normalen menschlichen Beziehung, ob das jetzt Freundschaften sind, ob das jetzt Partnerschaften sind, wo irgendwann einer dem anderen sagt, du, ich liebe dich gar nicht mehr. Du, das war ein Missverständnis. Ich habe das auch als Jugendlicher gehabt mit meinen Kumpels, dass einer gesagt hat, verlass dich mal nicht auf mich. Also solange wir miteinander Spaß haben, ist das Ganze gut, aber verlass dich nicht auf mich. Und das ist schon hart. Oder wie viele Partnerschaften gehen kaputt, weil der eine dann irgendwann mal sagt, du, also eigentlich, ich liebe dich gar nicht mehr. Aber das ist eine wunderbare Zusage, dass diese Wahrheit und damit auch diese Liebe in uns bleibt und in Ewigkeit sein wird. Gott wendet sich nicht übermorgen von dir ab und sagt, du, ich habe dich gar nicht mehr lieb. Das kann nicht passieren, das macht er für immer. Und genauso bin ich mir sicher, meine Geschwister sind auch für immer für mich da. Und zwar noch mehr als meine leiblichen Geschwister. Vielleicht nicht jeder immer zu jeder Zeit, aber im Leib gibt es immer welche, die für mich da sind. Und das ist wunderbar. Einzige Einschränkung bei dieser, dass es in Ewigkeit so bleibt, ist, wenn wir das Leben in der Wahrheit auf eigenen Wunsch widerrufen. Aber das passiert nicht, indem ich mal 2 Wochen kein Vaterunser bete. Sondern das muss ein ausdrücklicher Wunsch sein, dass ich mit Gott nichts mehr zu tun haben will. Das habe ich jetzt einmal erlebt bei jemandem, dem ich wirklich behaupte, er war im Glauben. Und er hat sich, weil sein Lebensentwurf von Gott so nicht umgesetzt wurde, bewusst von Gott wieder abgewandt und hat gesagt, er will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und das hat er nicht im Affekt einmal gesagt, das hat er mehrmals betont und seinen Lebensstil auch komplett umgestellt. Also das geht und ich denke, dann bist du nicht mehr in der Wahrheit und dann gelten dir auch die Zusagen nicht mehr. Aber das passiert nicht so nebenher. Das muss man ganz bewusst wollen. Ansonsten für alle, die nicht mit Jesus aufkündigen, denen gilt diese Zusage, dass diese Wahrheit in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Vers 3. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es ist schön, diese Wünsche um Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott begegnen uns immer wieder im Neuen Testament. In den Abschluss von den Briefen zwischendrin wird Gnade gewünscht, wird Friede gewünscht, wird Barmherzigkeit gewünscht. Was ist Gnade, dass wir uns da gegenseitig wünschen dürfen? Oder was dort auch gegenseitig gewünscht wird? Gnade sind unverdiente Geschenke. Allein, dass wir von Gott errettet wurden, ist ein unverdientes Geschenk. Aber wie oft passiert es uns im Alltag, dass die Waschmaschine nach 15 Jahren immer noch nicht kaputt ist? Dass ich an meinem Auto rumschraube und es ist definitiv kaputt und ich weiß, dass es kaputt ist. Und als Mechaniker weiß ich das gerade genau. Aber es darf nicht. Und ich bete und plötzlich ist es doch nicht mehr kaputt. Es passiert nicht immer und überall. Aber wenn es passiert, dann ist es ein unverdientes Geschenk. Oder wenn du mit irgendjemandem im Clinch bist und der kommt plötzlich auf dich zu und alles ist in Ordnung. Das ist ein unverdientes Geschenk. Weil an dir liegt es nicht. Wie viele Dinge passieren, die einfach unverdient sind? Sie einzufordern, ist falsch. Oder wenn du eine Krankheit hast oder für jemanden betest, der eine Krankheit hat, wo die Ärzte sagen, geht nicht. Und es geht dann doch, das ist unverdient. Es gibt kein Versprechen, dass das so sein soll. Und darum ist das ein Wunsch, den wir immer wieder im Neuen Testament lesen. Ich wünsche dir Gnade. Und das sollen wir uns gegenseitig auch immer wieder wünschen, diese Gnade. Unverdiente Geschenke. Und das dürfen wir auch tun. Wir dürfen anderen auch unverdiente Geschenke geben. Wenn jetzt irgendjemand mir schräg gekommen ist und ich schenke ihm trotzdem was, dann ist das unverdient für ihn. Aber ich tue es aus der Agape raus. Es wird gewünscht Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Mitleid oder Mitgefühl gegenüber anderen, aber auch, dass andere uns gegenüber Mitgefühl haben, Mitleid haben. Weil, ja, was interessiert es eigentlich jemand anders, meine privaten Probleme? Und deshalb wünscht der Johannes, ich wünsche dir, dass es jemand interessiert. Ich wünsche, dass jemand Mitgefühl mit dir hat, Mitleid. Und ich wünsche, dass du auch bei anderen Mitgefühl zeigst. Empathie, dass es dich interessiert, was bei anderen los ist. Das ist ein frommer Wunsch, ein biblischer Wunsch. Und er wünscht Friede. Und Friede ist ja enorm wichtig. Weil wo Unfriede ist, da kannst du nicht mehr ruhig schlafen, da kannst du nicht mehr geradeaus denken, da hast du einfach keine Ruhe. Darum Friede. Friede schließt jede Angst aus. Und ich denke, das ist jetzt gerade zur Zeit ein sehr wichtiger Wunsch. Friede. Weil wie viele haben Unfrieden über diese ganze Situation? Zum einen, weil sie wie ich sich darüber aufregen können, wie das Ganze gehandhabt wird. Aber zum anderen, dass man auch tatsächlich Angst hat, dass einen jetzt diese Krankheit plötzlich überfällt und man das Leben tödlich beendet, was sonst eigentlich auch immer der Fall wäre. Aber deshalb ist dieser fromme Wunsch nach Frieden. Und ich finde es gut, das sind Wünsche, die wir einander tatsächlich wünschen dürfen. Gnade, Friede und Barmherzigkeit. Wenn man sich überlegt, was es bedeutet. Und ganz interessant im Zusammenhang, was wir nie lesen im ganzen Neuen Testament, das habe ich auch schon öfters mal gesagt, es wird nie gesegnet. Kein Jünger wünscht dem anderen Jünger Segen. Komisch. Es wird viel Schönes gewünscht, aber Segen wird nicht gewünscht. Dabei ist doch der aaronitische Segen sowas Schönes. Und wie oft werden Leute gesegnet? Gesegnet für die Ehe, gesegnet für die Mission, gesegnet für die neue Arbeitsstelle, gesegnet für das, gesegnet für das. Wir sind auch berufen zum Segnen. Ja, was ist denn Segen? Segen ist positiv über jemanden denken, Positives über jemanden aussprechen. Und das ist gut. Aber tatsächlich dieser Segen, wie er in freikirchlichen oder auch in kirchlichen Kreisen benutzt wird, ist diese Bitte um Gutes von Gott. Und es wird nirgendwo gewünscht. Warum? Weil es im Epheser 1,3 steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Jeder geistliche Segen, den haben wir. Punkt. In Christus. Es gibt nicht mehr Segen von Gott. Wir haben ihn volle Pulle. Und wenn wir das voll haben, dann brauchen wir es auch keinem mehr wünschen. Wir können es ihm höchstens noch zusprechen. Sagen, hey, erinnere dich dran, du hast den vollen Segen. Jede geistliche Segnung. Also es gab viel Segnung im Alten Testament, was Gesundheit angeht, was Reichtum angeht, was Kinderschar angeht und so weiter. Aber geistlichen Segen haben wir komplett erhalten. Und darum ist es auch unnötig, das jemandem zuzusprechen. Und im Gegenteil, ich behaupte sogar, indem diese Praxis praktiziert wird, indem das praktiziert wird, kann man sogar der Meinung sein, wenn ich jetzt nicht gesegnet werde, dann fehlt mir Segen. Aber das ist falsch, wir sind gesegnet in jedem geistlichen Segen. Aber was hier die Jünger einander zusprechen, ist wirklich, ich wünsche dir Gnade, ich wünsche dir Barmherzigkeit, ich wünsche dir Frieden. Und das dürfen wir uns gegenseitig zusprechen. Vers 4. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Also hier liest sich so in dieser Übersetzung, als ob Johannes ein paar Kinder gefunden hätte, die in der Wahrheit wandeln. Tatsächlich, wenn man die anderen Übersetzungen anschaut, dann sind die Kinder in der Wahrheit. Ich weiß nicht, warum das in der Schlachter so übersetzt ist. Aber es freut den Briefschreiber, es freut Johannes, dass die Kinder in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben vom Vater. Also, das Leben in der Wahrheit ist das Leben nach den Geboten Gottes. Und es freut Johannes, dass die Kinder nach den Geboten Gottes leben. Erinnert euch dran, 1. Johannesbrief, und es ist auch somit die Intention von diesem zweiten Brief, es geht darum, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir Verführer erkennen, dass wir falsche Lehren erkennen. Und hier sagt Johannes, er freut sich, dass die Kinder in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Also in der Wahrheit nach den Geboten Gottes. Im Gegensatz zu, es gibt so viel Gebote, die Pharisäer auferlegt haben. Es gibt so viele Gebote, die Religionsstifter auferlegen. Es gibt so viele Regeln und Gebote, an die man sich ganz fromm halten kann, die aber nicht unbedingt biblisch sind, die nicht unbedingt neutestamentlich sind. Und deshalb freut sich Johannes über die Kinder, die nach der Wahrheit Gottes leben. Und es ist wirklich wichtig, sich selbst auch zu reflektieren. Nach welchen Geboten leben wir? In welcher Wahrheit leben wir? Essen wir freitags keinen Fisch? Weil das so richtig ist? Die Männer haben Kurzhaarschnitt, weil das so richtig ist? Die Frauen tragen nur Röcke, weil das so richtig ist? Und ich weiß es nicht. Tausend Sachen, die es gibt, die irgendwelche Religionen erfunden haben, auch damals schon, und dann lebt man nach diesen Geboten, aber nicht in der Wahrheit Gottes. Und deshalb sagt Johannes, ich freue mich, dass deine Kinder in der Wahrheit Gottes leben. Dazu ist aber auch wichtig, dass wir die Wahrheit Gottes kennen. Dazu ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen, nicht Bücher über die Bibel. Es ist kein Fehler, Bücher über die Bibel zu lesen. Aber es ist umso wichtiger, die Bibel zu lesen und für uns als Christen enorm wichtig, das Neue Testament zu kennen. Weil im Neuen Testament wird manches relativiert. Laut Altes Testament darf ich auch losgehen und meinen Nachbar erschlagen. Das sagt Jesus, das soll ich nicht mehr tun. Es ist wohl biblisch, wenn ich meinen Nachbar erschlage, ja, aber alttestamentlich. Darum ist es wichtig, dass wir das Neue Testament kennen und uns daran orientieren. Verse 5 und 6. Und ich bitte dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Und wieder, immer wieder, auch im ersten Johannesbrief und auch hier wieder, Johannes legt so viel Augenmerk auf die Liebe. Das haben wir im ersten Johannesbrief genau gesehen, auf die Agape-Liebe. Diese Liebe, die wir nur haben können durch Gott. Und diese Liebe, in der wir uns selbst annehmen können, diese Liebe, in der wir den Nächsten annehmen können und diese Liebe, die wir auch zu Gott und seiner Wahrheit haben. Und das ist das eine Gebot. Und dieser zweite Johannesbrief ist sehr kurz und trotzdem ist auch das wieder eine zentrale Stelle. Und es ist nicht so, würde ich mal behaupten, dass Johannes ein ziemlich gefühlsduseliger Mensch ist, der halt schon bei Jesus an der Brust gelegen ist und es einfach das Kuscheln liebte und darum so arg in der Liebe ist und das halt sein Lieblingsthema, die Liebe, sondern ich würde mal sagen, er hat das Wesentliche so verstanden. Und darum ist es ihm auch das Wichtigste, das weiterzugeben. Und wenn die Briefe noch so kurz sind, dann steht diese Liebe in der Mitte. Und diese Liebe, die hat es wirklich in sich. Kannst du denn ins Spiegel schauen und siehst dich? Mit Haarausfall, mit Pickeln, mit schielenden Augen, mit unschönen Zähnen. Und deine Charakterdefizite siehst du auch. Und kannst du dich trotzdem anschauen und sagen, naja, so im Großen und Ganzen hat Gott eigentlich schon was Gutes da gemacht. Kannst du dich mit seinen Augen sehen und dich annehmen als Ganzes und sagen, okay, eigentlich bin ich schon ganz gut. Wenn die ganzen Fehler nicht mehr wären, wäre ich super, aber so, es ist gut. Und wenn ich mich dann so ansehen kann und sagen kann, unterm Strich ist es gut, dann kann ich auch den Nächsten anschauen und sagen, ja, okay, Haarausfall, Brillenträger, dritte Zähne, Charakterdefizite, hinkt ein bisschen, aber der ist gut. Also wenn ich so mit Gottes Augen anschaue, ich finde ich klasse, den Menschen. Habe ich diese Liebe? Kann ich so Gott ansehen? Kann ich so die Bibel lesen? Und er sagt, hey, seid bitte konsequent und meidet die Sünde. Und gebt von eurem Geld und helft. Eigentlich, naja. Aber doch, ich mag das gut finden. Ich mag das gut finden, oh Gott, und ich liebe dich. Ich liebe dich dafür, dass du mich errettet hast. Ich liebe dich dafür, dass du mich liebst, der ich bin. Das ist die Liebe. Und wenn wir diese Liebe haben, dann erübrigt sich alles andere. Dann brauche ich ja die restlichen Gebote nicht begehren, nicht töten, nicht stehlen, nicht die Unwahrheit sagen. Dann erübrigt sich das, weil ich es nicht mehr tun werde, weil ich in dieser Liebe bin, weil ich weder mich besser machen muss, als ich bin. Ich muss niemand anderen irgendwas manipulativ rüberbringen und ich muss mich an niemand rächen, ich kann jedem Gutes tun, dann werde ich Gott immer ähnlicher, wenn ich in dieser Liebe bin. Und darum nochmal, ich lese nochmal kurz vor, die Verse 5 bis 6. Und nun bitte ich dich, Frau, und wieder die Frau, also es scheint wohl wirklich eine Frau zu sein, an die er schreibt. Und ich bitte dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Ihr sollt in der Liebe wandeln. Das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht wichtig, in Zungen zu reden. Es ist nicht wichtig, beim Lobpreis zu stehen. Es ist nicht wichtig, Bibelverse auswendig zu wissen. Das sind nicht die wichtigen Sachen. Das sind gute Sachen. Aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass es aus der Liebe ist. Egal, was ich tue. Das Wichtige tun und das andere nicht sein lassen. Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Warum sind das Verführer und Antichristen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist? Wer oder was ist Jesus Christus im Fleisch gekommen? Es ist Gottes Sohn. Und warum ist er gekommen? Weil er uns liebt. Warum ist er gekommen? Weil Gott uns hätte verurteilen müssen auf ewig und weil er in seiner Liebe nicht wollte, dass wir auf ewig verdammt sind. Und aus Liebe hat Jesus Christus die Herrlichkeit verlassen. Aus Liebe hat Jesus hier 33 Jahre alles erduldet, nichts Böses getan. Aus Liebe hat er denen, die ihn gekreuzigt haben, vergeben. Aus Liebe hat er alles aufgegeben. Und allein die Liebesbeziehung von Gott zu uns, die sich durch Jesus Christus, den im Fleisch gekommenen, geoffenbart hat, die errettet uns. Keine Frömmigkeit rettet uns. Keine Werksgerechtigkeit. Kein von Haustür zu Haustür gehen und Leuten von Jesus erzählen. Kein Ablass bezahlen, kein bestimmte Rituale tun, kein Kinder mit Wasser beträufeln, nichts rettet uns. Und jeder, der behauptet, dass diese Sachen heilsnotwendig wären, ist ein Lügner und Verführer, weil er die Liebe Gottes aus dem Weg räumt. Die Liebe Gottes hat sich geoffenbart durch Jesus Christus, der hierher kam, gelebt hat und gestorben ist aus Liebe für uns. Das ist die zentrale Botschaft. Und jeder, der was anderes behauptet und da was dazu tut, ist ein Verführer und ein Antichrist. Es ist nur die Liebe, dass aus dieser Liebe Dinge entstehen und unser Glaubensleben Früchte trägt, Früchte tragen soll, das ist ein ganz anderes Thema. Aber jeder, der behauptet, dass Errettung an was anderem hängen würde, und jeder, der Jesus Christus aus der Mitte räumt und der ihm andere Intention unterstellt, von wegen Religionsstifter und guter Vorleber und so weiter. Das war nicht sein zentrales Ding. Sein zentrales Ding war für uns zu sterben, aus Liebe. Vers 8, so seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Ich würde mal behaupten, jeder, der diese Liebe mal kennengelernt hat, jeder, der sein Leben Gott überantwortet hat, der kapituliert hat, der eine Neugeburt erlebt hat, hat es getan, weil er diese Liebe empfangen hat, weil er diese Liebe erfahren hat und in dieser Liebe mit Gott leben will. Nur leider, leider lesen wir das oft in der Bibel, dass diese Liebe auch ein bisschen erkaltet. Was sind die Hauptanliegen? In den Sendschreiben, in der Offenbarung, was sind die Hauptvorwürfe? Dass wir die Liebe, die erste Liebe verlassen hätten. Und ich würde mal sagen, diese Liebe, die war bei der Neugeburt zentral. Und darin sollen wir bleiben. Und hier steht, wir sollen nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, weil aus dieser Liebe entstehen selbstverständlich Früchte. Und aus dieser Liebe entsteht eine Partnerschaft, eine Freundschaft, eine Beziehung zu Gott, die gegründet ist auf dieser Liebe. Und die sollen wir nicht verlieren. Und wie oft ist es so, dass du mangelnde Liebe durch mehr Frömmigkeit ersetzt? Und dann bist du seit 20, 30 Jahren Christ und es prickelt nicht mehr so, wenn du in der Bibel liest. Und es zieht dich auch gar nicht mehr so ins Gebet. Aber du machst tapfer deinen Dienst. Du putzt tapfer die Gemeinde, du machst tapfer die Kinderstunde und erzählst aus deiner Erfahrung von vor 20 Jahren und du tust dies und jenes und denkst, damit sei es dann schon in Ordnung. Aber du läufst dann Gefahr, dass du das verlierst, was du bereits erarbeitet hast und dass du nicht vollen Lohn empfängst. Du wirst wohl in den Himmel kommen, ja, aber wie durchs Feuer. Aber nicht einziehen mit jeder Menge Geschenke. Und das Thema, das ist zieht sich durchs ganze Neue Testament, zum Beispiel im Galaterbrief schreibt Paulus den Galatern in Kapitel 3, Verse 1 bis 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und nun wollt ihr es im Fleisch vollenden? Es klappt nicht. Ich kann nicht. Weil mein Eifer fehlt, umso heftiger arbeiten und Dinge tun. Und ich habe Christen erlebt, die nach geraumer Zeit Christ sein, dann die Gemeinschaft wechseln, weil dann eine andere Lehre ist, die plausibler ist, die, ja, wo man mehr tun kann für Gott. Und wenn man bloß die richtigen Dinge tut, dann ist man sich des Heils sicher. Nee, geht nicht. So nicht. Zurück zur ersten Liebe. Und dann Gnade, Barmherzigkeit, Frieden. Das sind die Sachen. Das sollen wir uns danach ausstrecken. Daraus sollen Werke entstehen. Aber nicht mit einer besseren Frömmigkeit dann denken, man könnte das ersetzen, was man eigentlich durch Liebe geschenkt bekommen hat. Und jetzt wird's krass. Vers 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Also die Lehre des Christus ist tatsächlich, aus Gnade sind wir errettet. Wir waren Sünder, wir waren auf dem Weg in die Hölle, verdienterweise. Und aus Gnade, aus Liebe sind wir errettet worden. Und wer das so nicht proklamieren kann, wer das so nicht glauben kann, der ist nicht in Gott. In Epheser 4 steht, die Verse 4 bis 6, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Es kann nicht sein, dass man die Tauffrage so und so behandelt. Es kann nicht sein, dass man den Umgang mit dem Heiligen Geist so und so behandelt. Jetzt theologisch. Das mit den Geistesgaben, das hat doch damals aufgehört, gleich nach der Apostelgeschichte. Ach, das mit der Taufe, ob ich jetzt als Baby besprenkelt worden bin oder sonst wie, das ist doch grad wurscht. Oder ob jetzt Jesus wirklich so zentral ist oder nicht, das ist doch auch nicht so wichtig. Und ob Marcel oder jenes im Glauben so macht, das ist auch nicht so wichtig. Und mit der Gemeinschaft, da kann ich überhaupt nicht, die sind mir viel zu charismatisch. Und die wir haben viel zu sehr auf die Taufe. Und die da, also da weiß ich nicht. Nein, ein Leib, ein Geist. Dass wir uns in verschiedenen Gruppen irgendwo treffen, ja, ist doch okay. Aber sobald es anfängt, exklusiv zu werden, sobald es anfängt, sektiererisch zu werden, dass ich sage, nur wer so glaubt, wie wir hier glauben, der ist wirklich dabei. Und wer nicht so glaubt, wie wir hier glauben, der kann nicht dabei sein. Quatsch, das ist Sekte. Und es gibt genügend Gemeinschaften, angefangen von der größten Kirche weltweit, über diverse andere Gruppierungen, die behaupten, wer nicht bei uns dabei ist, der ist nicht dabei. Geht nicht, stimmt nicht, falsch, Verführer. Bibel sagt Antichrist. Noch krasser wird es jetzt, Verse 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Es gibt christliche Kirchen und Gemeinden, die tatsächlich nicht diese biblische Wahrheiten so verkündigen. bei denen das nicht fundamental ist. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Ökumene, die mit solchen Gemeinschaften sich eins macht. Was sagt Paul, was sagt Johannes hier? Nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Ach Johannes, du bist doch ein datteliger alter Mann, der bloß in seinem Liebesfieber da vor sich hindrillt. Oder ist es tatsächlich einer, der mit Jesus zusammen war, einer, der am längsten überlebt hat und einer, der die Wahrheit kennengelernt hat? Und er sagt es ganz klar, wenn ich mitbekomme, dass es auch hier in Sinsheim eine Gemeinschaft gibt, in der alle Religionen vertreten sind, um die Gemeinsamkeiten groß zu machen und die Angst voreinander zu nehmen. Das deckt sich nicht mit der Bibel. Wenn ich mich dann im Stadtanzeiger ablichten lasse, händeschüttelnd mit den Leuten, die behaupten, Gott hatte keinen Sohn. Das passt hier mit der Bibel überhaupt nicht zusammen. Null. Aus welcher Motivation entstehen denn solche Gruppen oder die Ökumene? Menschenfurcht, Harmoniebedürfnis, aber bestimmt nicht die Sehnsucht nach Wahrheit. Bestimmt nicht die Sehnsucht danach, Gott zu gefallen. Bestimmt nicht die Sehnsucht, in Harmonie mit Gott versöhnt zu leben. Die Bibel ist sehr deutlich in diesen Fragen. Aber wie konsequent leben wir unseren Glauben? Wie konsequent glauben wir, was in der Bibel drinsteht? Und wirklich glauben es und setzen es auch um, ohne groß zu diskutieren. Weil es einfach in der Bibel drinnen steht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort. Aber Seite 784, die kann ich nicht ganz teilen. Die lassen wir mal raus. Und Seite 450 bis 461 stehe ich auch nicht ganz dahinter. Und Offenbarung, naja, ich weiß nicht, aber ansonsten ist das Gottes Wort. Hallo, sobald ich es anfange zu zerpflücken und bloß teilweise glaube, glaube ich ihm nicht mehr. Und da sind ganz eindeutige Aussagen drin. Aber wie konsequent leben wir, gemessen an der Aufforderung von Johannes hier? Aber das ist doch intolerant und lieblos, wenn wir so sind. Es ist auch intolerant und lieblos, wenn ich meinem Kind verbiete, auf dem Balkongeländer zu balancieren. Laissez-faire heißt, lass es machen, das wird schon erleben, was ist. Und wenn ich im 10. Stock wohne, dann ist es wirklich lieblos, mein Kind auf dem Balkongeländer laufen zu lassen. Wenn ich jetzt, mein Nachbar hat sich für viel Geld ein schönes Auto geleistet, endlich ein Oldtimer, den wollte er schon lang haben. Und ich sehe, dass die Bremse hinten, sobald er Gas geben wird, den Dienst versagen wird. Aber ich möchte ja nicht den Spaß an seinem schönen Auto verderben, dann sage ich mal lieber nichts. Das ist lieblos. Ein Arzt, der seinen Patienten nie sagt, dass sie ernsthaft krank sind, der ist lieblos. Wir als Christen, die wir andere religiös ins Verderben laufen lassen, das ist lieblos. Und Gott ist in seinem Wort intolerant, was die Sache der Erlösung angeht, was die Wahrheit angeht. Es gibt nur eine Wahrheit. Und dann müssen auch wir intolerant sein. Dann gibt es keine Toleranz. Außer wir glauben selbst nicht, was hier drinnen steht. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus der einzige Weg ist, was machen wir dann hier überhaupt noch? Aber wenn wir es glauben, dann müssen wir intolerant sein, was das angeht. Was aber nicht heißt, dass wir deshalb lieblos wären. Jesus hat in seiner Liebe die Erde verlassen, aber war nur für die ein Erretter, die ihn akzeptiert haben. Für alle anderen war er Stein des Anstoßes. Ach, wie lieblos. Nein, es gibt bloß einen Weg und Jesus hat den verkündigt. Magst mal so sagen, wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Also, es ist kein Zeichen von Lieblosigkeit, wenn wir wirklich gegenüber allem tolerant sind. Und jetzt Vers 12. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit dem Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Er hätte noch viel zu schreiben. Heute wird man sagen, ich könnte noch viel texten. Ich könnte euch noch viel über WhatsApp rüberbringen. Ich könnte noch viele E-Mails schreiben. Aber ich möchte es lieber persönlich machen. Ja, das Wesen des Leibes Christi ist Gemeinschaft. Und zwar echte Gemeinschaft, keine virtuelle Gemeinschaft, nicht im Geiste verbunden. Selbstverständlich bin ich mit jedem, den ich nicht direkt sehen kann, im Geiste verbunden. Aber die Apostel sind rumgereist. Auch aus den Gemeinden sind Leute rumgereist. Sie haben geguckt, dass sie sich treffen. Es heißt ja auch, versäumt die Versammlung nicht. Trefft euch, seid zusammen, das ist wichtig, weil, und das weiß wirklich jeder, einmal aus der Ferne, über Videochat, über WhatsApp-Nachrichten, über E-Mails, da kann ich mich euch darstellen, wie ich will. Da ist jeder perfekt. Aber wenn man ins Wohnzimmer stolpert und Gemeinschaft miteinander hat, da sieht man auch die Spinnenweben. Und da sieht man, was unter dem Sofa vorkreucht. Und das sieht man, nein, das sieht man einfach ins Leben rein. Da hat man echte Gemeinschaft, da spielt man einander nichts vor. Darum schreibt Johannes, ich möchte euch gern persönlich sehen. Und dann das nächste ist dieses ewige Rumgeschreibe. Wie viele Missverständnisse gibt es durch das Rumgeschreibe? Weil man es gar nicht so genau formulieren kann, wie man es jetzt meint. Und der andere sagt dann, oh, der hat es so geschrieben. Und dann wird es verteilt gleich an 100 andere. Guck, was der geschrieben hat. Nein, miteinander reden. Auch nicht bloß am Telefon, dann fahrt hin. Aber dieses ja, Rumgemessage und Ge-E-Maile, das hat schon Johannes nicht leiden können, weil er gesagt hat, das bringt's nicht. Gut, wenn ich sage, ich komme morgen um 11, das kann ich auch schreiben, das ist unmissverständlich. Aber wenn es um theologische Probleme geht, die per E-Mail oder per WhatsApp lösen zu wollen, pardon, habe ich noch selten erlebt, dass das funktioniert. Darum brauchen wir Gemeinschaft. Und genau jetzt im Moment ist es wichtig, weil der Feind schafft es, dass wir keine Gemeinschaft haben. Der Feind schafft es, dass wir keinen direkten Austausch haben. Wenn ich dir jetzt irgendwas sage und du sagst, wie meinst du das? Dann kann ich gleich sagen, wie ich es meine. Wenn ich es dir schreibe, dann hast du sofort, aha, so hat er es gemeint. Und das ist fatal, was dabei rauskommt. Darum ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Und wir werden jetzt nach der Predigt auch miteinander uns austauschen. Das ist wichtig und richtig. Und das hat wirklich 2000 Jahre vor dem Internet Johannes schon erkannt, dass das der richtige Weg ist. Und warum? Damit unsere Freude völlig sei. Was wir haben, ist völliges Missverständnis. Und keine völlige Freude. Das ist echt schade. Und nochmal die Bibelstelle, die mir vor ein paar Wochen in den Weg gestolpert ist. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Verse 32 und 33. Da sagt Jesus, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Interessant. Es kommt die Stunde, in der ihr euch zerstreuen werdet. Im Moment sind die Christen zerstreut wegen Corona. Jeder in das Seine, jeder zu Hause. Und mich lasst ihr alleine. Der Leib, die Gemeinschaft wird nicht mehr gepflegt, nur noch virtuell und im Geiste. Nichts dagegen. Ich bin wirklich mit vielen Leuten im Geiste verbunden, die 300, 500 Kilometer weg wohnen. Die kann ich nicht dauernd besuchen. Aber meine Geschwister, die im 15 Kilometer Radius sind, die kann ich besuchen. Also Jesus sagt, ihr werdet zerstreut werden, jeder in das Seine. Und mich werdet ihr allein lassen. Und dann in Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Andere Übersetzungen sagen, habt ihr Angst. Und die Christen haben gerade Angst vor Corona. Und Jesus sagt, hey, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also brutal wichtig, dass wir Gemeinschaft pflegen und keine Angst haben. Vers 13 zum Schluss. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Das ist schon die zweite Frau, die Schwester von der Ersten. Und auch die hat Kinder. Und auch das deutet jetzt darauf hin, es könnte durchaus Martha gewesen sein, die da angeschrieben wurde, weil die Martha, wer erinnert sich, im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, wo die Martha zu Jesus sagt, du, meine Schwester, die Maria. Also es könnte durchaus sein, dass es sich bei der Briefempfängerin an die Martha handelt und dass Johannes hier auch noch mit der Maria in Kontakt ist und sagt, übrigens liebe Grüße auch noch von deiner Schwester mit ihren Kindern. Das würde durchaus Sinn machen. Und damit Amen. Wenn wir uns in Gruppen zusammensetzen, möchte ich euch